Mein Antwortvorschlag lautet, wir müssen uns erinnern. Erinnerung, so wussten es schon die alten Griechen, ist die Mutter aller Künste. Mnemosyne, so heißt sie in der griechischen Mythologie, ist die Mutter der neuen Musen, die von alters her als die Patroninnen und Inspiratorinnen der schönen Künste verehrt wurden. Erinnerung. Erinnerung woran? Naja, ich bin gerade schon da gewesen. Erinnerung an die Anfänge unserer abendländisch-europäischen Kultur. Erinnerung an den Ursprung auch der Kunst, die dann über Jahrhunderte hinweg das europäische Kulturschaffen und Kunstschaffen maßgeblich geprägt hat. Erinnerung an die Zeit der alten Griechen, an die Zeit, in der die europäische Kunst letzten Endes geboren wurde. Wie verhielten sich die Griechen zur Schönheit? Völlig anders als wir heute. Schönheit, ich nehme an, damit sage ich euch nichts Neues, war für die Griechen selbstverständlich etwas Göttliches, etwas Heiliges. Der Gräzist und Althistoriker Walter F. Otto hat einmal geschrieben, vollkommene Schönheit war für die Griechen zu allen Zeiten das Kennzeichen des Göttlichen. Vollkommene Schönheit war für die Griechen zu allen Zeiten ein Kennzeichen des Göttlichen. Ja, und naheliegenderweise haben die Griechen eben auch die Schönheit als etwas Göttliches verehrt. Ja, sie haben sie in Gestalt einer Göttin verehrt. Die Göttin der Schönheit, deren landläufiger Name Aphrodite lautet. Aphrodite kennen Sie sonst auch unter ihrem lateinischen Namen Venus. Und wenn Sie sich einmal ganz schnell vor Augen rufen wollen, wie die denn aussah, dann denken Sie bitte kurz an Botticelli. In den Uffizi, das Bild kennen Sie alle, die Geburt der Venus, eine hinreißende junge Frau auf einer Muschel in den Wogen des Meeres. Warum das? Weil der Name Aphrodite zu Deutsch nicht mehr und nicht weniger lautet als die Schaumgeborene. So erzählt es der Mythos, Aphrodite, diese griechische Göttin, wurde aus dem Meer geboren und in einem wunderbaren homerischen Hymnus aus dem 7. Jahrhundert vor Christus wird dann erzählt, wie sie bei der griechischen Insel Kythera an der Südspitze der Peloponnes an Land tritt und was geschieht da, wo sie ihren zarten, schönen Fuß hinsetzt, sprießen die Blumen aus ihren Fußstapfen. Überall, wo sie hinkommt, erblüht das Leben. Alles, was sie hinterlässt, ist eine Spur des Lichtes, eine Spur der Freude und der Lebendigkeit. So imaginierten die Griechen diese für sie so wichtige Göttin der Schönheit, Aphrodite. Homer hat ein Beiwort, das er ständig im Zusammenhang des Namens der Aphrodite zur Sprache bringt, nämlich die Goldene. Alles an Aphrodite ist golden, die goldglänzende Aphrodite. Aphrodite mit dem goldenen Glanz. Sie trägt im Übrigen auch lauter goldenes Geschmeide, goldene Ohrringe, goldene Ketten, die ihren goldigen Leib schmücken. Also es ist überall nur Gold. Und warum ist überall nur Gold? Natürlich zum einen, weil das Gold glänzt. Zum anderen aber, weil das Gold attraktiv ist. Und das ist deswegen wichtig, weil es uns etwas darüber verrät, wie die Griechen eigentlich die Schönheit bestimmt und definiert haben. Nämlich als das, was attraktiv ist. Das Anziehende, das Hinreißende. Das, was alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Wenn wir uns die Wirkung, die laut diesem Mythos der Aphrodite von der Schönheit ausgeht, mit einem Bild vor Augen führen wollen, dann können wir sagen, Schönheit ist wie ein Magneten, den Sie mitten in Eisenspäne stellen. Alles richtet sich nach der Schönheit aus, die Schönheit zieht alles zu sich hin. Die Schönheit ist deswegen auch etwas, was die Lateiner später als vis unitiva, als eine vereinigende Kraft beschrieben haben. Die Schönheit ist wie ein Gravitationszentrum, das ein ganzes Sonnensystem um sich herum zu gruppieren und zu scharen vermag. So jedenfalls erlebten es die Griechen und so haben sie ihre Göttin Aphrodite beschrieben. Als den ultimativen Attraktor, ja, der Inbegriff der Anziehung, der Attraktivität, wer einmal in den Sog des Schönen geraten ist, der kommt davon so schnell nicht wieder weg. Warum? Zweiter wichtiger Aspekt, der für das griechische Verständnis der Schönheit erinnerungswürdig ist, weil unter dem Einfluss der Schönheit im Menschen eine Kraft entfesselt wird, die nach dem Verständnis der Griechen die Vitalkraft des Lebens par excellence ist. Wie heißt diese Kraft? Eros. Es ist die erotische Leidenschaft, die nach dem Verständnis der Griechen im Menschen entfesselt wurde, wo wir dem Schönen begegnen. Für einen Griechen wäre es völlig undenkbar gewesen, wie unser kantianischer Ästhet so vor einem Kunstwerk zu stehen und zu sagen, schön. Ein Grieche hätte so da gestanden. Schön! Ein Griffen vom Eros. Alles andere als interessenlos. Hingerissen, hingebungsvoll, begeistert, enthusiastisch über das, was ihm da begegnet, getrieben von der Sehnsucht und dem Wunsch, ja, wenn er sich schon nicht damit vereinen kann, wie vielleicht mit einem schönen Menschen, es doch wenigstens so zu verinnerlichen, zu inhalieren, zu internalisieren, dass das Schöne Teil seiner selbst wird. Die große Dichterin Sappho lebte im Übergang vom 7. zum 6. Jahrhundert vor Christus, hat das einmal wunderschön auf die Formel gebracht in einem Gedichtfragment, was dankenswerterweise durch die Tradition überliefert worden ist. Das lautet etwa wie folgt. Manche glauben, ein Heer von blinkenden Soldaten seien das Schönste auf der schwarzen Erde. Andere eine Flotte wohlgerüsteter Schiffe. Ich aber sage, schön ist das, was einer leidenschaftlich liebt. Da steht ja im Griechischen die Verbform von Eros, Erate, was einer mit Leidenschaft liebt. Das ist interessant, weil wir hier gar nicht so unterschieden von dem neuzeitlichen Diskurs über Schönheit, die Schönheit nicht so sehr als etwas wahrnehmen, was irgendwie objektiv an den Dingen klebt, sondern die Schönheit wird definiert durch die Wirkung, die sie auf den Menschen ausübt. Nur, dass im Verständnis der Griechen die Wirkung der Schönheit eine völlig andere ist, als es im Verständnis der neuzeitlichen rationalen Philosophie des 18. Jahrhunderts ist. Nicht ästhetisches Wohlgefallen, sondern erotische Leidenschaft ist es, was nach dem Verständnis der Griechen das Wesen der Schönheit ausmacht. Es scheint so, dass dies wirklich Teil dieser griechischen Kultur gewesen ist, denn was Sappho in ihren Gedichten beschreibt und was der Mythos über Aphrodite sagt, spiegelt sich dann auch in der ersten philosophischen Reflexion auf das Phänomen der Schönheit, die wir wo sonst als bei Platon finden, vornehmlich in seinem Dialog das Symposion, zu Deutsch das Gastmahl, was auf Lateinisch übrigens Convivium heißt, damit auch dieses Rätsel gelöst wäre, und in dem Platon eine wirklich elaborierte Theorie darüber aufstellt, was die Schönheit mit dem Menschen zu bewirken vermag und in welchem Maße sie den Eros als eine Vitalkraft des Menschen zu entfesseln vermag. Und zwar eine Vitalkraft, die für uns Menschen deswegen so wichtig ist, weil es eben im Verständnis der Griechen Eros ist, der, ich sage es mal so, das Leben in uns zur Entfaltung bringen möchte. Es ist die Kraft des Lebens, mit der das Leben zu sich selbst kommen möchte. Deswegen hat Eros, kleiner Exkurs, immer auch eine sexuelle Komponente. Dasjenige, was in einer enterotisierten Welt wie der unsrigen eigentlich vom Eros übrig geblieben ist. Die meisten verbinden damit irgendwie Sexualität, Eros, Center, Rotlicht, Fürte, Schmuddelkram. Das war bei den Griechen aber ganz anders. Aber der Eros ist auch insofern sexuell, dass die Sexualität eben dasjenige Instrument ist, das sich das Leben gegeben hat, um am Leben zu bleiben. Aber Eros ist im griechischen Verständnis eben sehr viel mehr als das. Es geht nicht nur darum, quantitativ das Leben am Leben zu halten, sondern auch qualitativ die Potenziale des Lebens zur Entfaltung zu bringen. Wenn Sie so einen alten Griechen gefragt hätten, was ist eigentlich dafür zuständig, dass eine Pflanze wächst, hätte er gesagt, der Eros. Der Eros dieser Pflanze, der sie von innen heraus dazu bringt, sich zu entfalten und zu zeigen, was in ihr steckt. Ihre Schönheit zur Entfaltung zu bringen, und zwar als Antwort auf die Schönheit des Kosmos, die auf sie einwirkt. So dachten diese alten Menschen, und ich glaube, wir tun ganz gut daran, wenn wir uns eben an diese Denkweise ein bisschen erinnern. Vielleicht ahnen Sie jetzt auch schon so langsam, inwiefern Schönheit vielleicht tatsächlich die Welt zu retten vermag, wenn es uns denn gelingt, diesen erotischen Blick auf die Schönheit neuerlich zu gewinnen, um dadurch in die Lage versetzt zu werden, die alles transformierende Kraft des Eros in uns neuerlich zu entfesseln. Aber bevor ich darauf zu sprechen und damit dann auch zum Schluss meiner Überlegung komme, möchte ich gerne das Bild, das die griechische Philosophie von der Schönheit entwickelt hat, noch um eine Facette erweitern und ergänzen. Denn natürlich haben sich auch die alten Griechen gefragt, was es denn ist, bei genauerer Betrachtung, das den Eros in der Seele oder im Herzen eines Menschen wachkitzelt oder wachküsst. Die Antwort, die sie darauf gegeben haben, lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen. Ein Wort, das Sie auch alle kennen, weil es auch in unsere deutsche Sprache mit eingeflossen ist, nämlich das Wort Kosmos. Was heißt Kosmos? Das Weltall, das Universum. Aber es heißt noch mehr. Das Wort Kosmos hat nämlich nicht nur seine Spuren in der Kosmologie hinterlassen, also in der Wissenschaft, die sich mit dem Weltall beschäftigt, sondern auch in der Kosmetik, in der Fertigkeit, die es uns Menschen erlaubt, uns, unserem Leib, ein schönes Antlitz zu geben. Und das verrät, was Kosmos ursprünglich bedeutet, nämlich nicht mehr und nicht weniger als Schönheit. Schöne, glänzende Ordnung. Das verrät etwas darüber, wie diese alten Griechen die Welt erlebt haben, in der sie leben. Als eine schöne Ordnung. Als eine Ordnung, als deren Teil man sich begriff und die irgendwie sinnvoll erschien. Die Griechen hatten ein überaus positives Verhältnis zur Welt. Sie nannten sie Kosmos. Und als dann so im 7. Jahrhundert vor Christus, im 6., 7. Jahrhundert vor Christus, die Philosophie aus der Taufe gehoben wurde, da fragten sich die ersten dieser frühen Philosophen, wie kommt das eigentlich, dass die Welt Kosmos ist? Was ist eigentlich das Geheimnis dieser schönen Ordnung? Was sie dabei feststellten, ist, dass diese schöne Ordnung letztlich so zu beschreiben ist, dass sie eine Ganzheit darstellt, in der sehr vieles, sehr Unterschiedliches, ja sogar teilweise Antagonistisches, was gar nicht zusammenpasst, doch irgendwie in einer großen Harmonie zusammenspielt. Damit habe ich das entscheidende Wort genannt, das für die griechische Interpretation der Schönheit richtungsweisend wurde. Harmonie. Harmonie aber nicht im Sinne von, ich sage es nochmal, piep, 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 wir haben uns alle lieb, also nicht harmonistisch gedacht, sondern Harmonie ist im griechischen Verständnis etwas durchaus Spannungsgeladenes, etwas sehr Spannungsvolles, etwas, was miteinander interagiert und spielt, aber wo eben diese vielen unterschiedlichen Player in einem lebendigen System wie dem Kosmos doch so zueinander ins Verhältnis gesetzt sind, dass sie sich nicht gegenseitig in der Entfaltung ihres eigenen blockieren, sondern sehr viel mehr ergänzen, sodass aus den vielen unterschiedlich individuellen Verschiedenen ein in sich stimmiges, rundes Ganzes wird. Das ist die Idee der Schönheit. Das ist es, was die Griechen Kosmos nannten. Und das ist es, was sie in all ihren kulturellen Hinterlassenschaften, sofern sie künstlerische Hinterlassenschaften sind, ins Werk zu setzen versuchten. Wenn Sie sich so einen griechischen Tempel anschauen, was man davon auch sehen kann, ist das nichts anderes als sozusagen in Stein gemeißelte Harmonie im griechischen Verständnis. Wenn Sie sich eine griechische Skulptur anschauen, wie zum Beispiel den Schwertträger des Polyklet, dann ist das nichts anderes als das Produkt, das Ergebnis einer künstlerischen Anstrengung, Harmonia ins Werk zu setzen. Und dazu gehört sehr viel Proportion, Verhältnismäßigkeit. Gerade Polyklet, der diesen Daktyphoros, den Speerträger, als Musterkunstwerk angefertigt hat, hat dann auch eine theoretische Abhandlung dazu geschrieben, den Kanon, wo er erklärt, wie eben Kontrapunkt und so weiter der Körper in eine solche Gestalt gebracht wird, dass dieses Spannungsverhältnis, das harmonische Spannungsverhältnis möglichst sichtbar wird. Die griechische Musik, die griechische Lyrik, egal wo wir hinschauen, überall geht es letzten Endes darum, Harmonia ins Werk zu setzen, um auf diese Weise der als göttlich erlebten Schönheit eine Gestalt zu geben, die dann ihrerseits die Menschen, die damit umgehen, begeistert, den Eros in ihnen deckt und wachkitzelt, sodass sie die in ihnen schlummernden Lebendigkeitspotenziale zur Entfaltung bringen können. Das ist das Projekt der griechischen Kultur. Und wir sehen heute noch an den Überresten, dass da eine ganze Menge von gelungen ist. Zurück zu der philosophischen Reflexion auf die Schönheit, die eben die Harmonie als das wichtigste Gestaltungsprinzip in allem Schönen erkannte und herausarbeitete, was dann wiederum, ich hatte schon Polyklet erwähnt, dazu führte, dass sich die Künstler Gedanken darüber gemacht haben, wie sie denn Harmonie ins Werk setzen können. Infolgedessen sind dann unterschiedliche Abhandlungen darüber entstanden, welche Proportionsgesetze, welche Verhältnisbestimmungen und so weiter zu beachten sind, sodass es zu einer eigentümlichen Verschmelzung von Mathematik und Kunst gekommen ist. Denn man musste Proportionsgesetzmäßigkeiten verstehen. Besonders die Schule der sogenannten Pythagoreer hat sich an diesem Punkt hervorgetan. Und ihnen ist es zu verdanken, dass der goldene Schnitt, den wir alle kennen, quasi zu der Formel wurde, die in fast allen Kunstprodukten der griechischen Antike bis hin in die Renaissance manifestiert und zur Darstellung gebracht werden sollte. Bei der Gelegenheit kann ich mir nicht verkneifen, eine kurze Randbemerkung zum goldenen Schnitt zu machen, weil mich das total fasziniert. Es gibt einen deutschsprachigen Naturphilosophen und Chemiker namens Friedrich Cramer, der in den 1990er Jahren ein sehr schönes Buch über Schönheit geschrieben hat, wo er eben auch der mathematischen Struktur nachspürt, die mit dem goldenen Schnitt und der goldenen Zahl Psi zu tun hat, wo er auch aus der Perspektive der Mathematik darstellt, dass dieser goldene Schnitt oder diese goldene Zahl, also das ist die Zahl, die man bekommt, wenn man quasi den Bruch oder die Verhältnisbestimmung des goldenen Schnittes in eine arithmetische Zahl übersetzt. Ja? Diese Zahl, die dabei rauskommt, ist aus mathematischer Sicht die irrationalste Zahl, die es überhaupt nur gibt. Und daraufhin stellt Friedrich Cramer die für mich wirklich faszinierende Frage, könnte es sein, dass Schönheit sozusagen eine Grenzwanderung oder eine Gratwanderung zwischen Ordnung und Chaos ist. Aus Sicht der Mathematik entsteht Schönheit, wenn denn Schönheit etwas mit der goldenen Zahl Psi zu tun hat, dann steht sie genau da, wo sich inmitten des Chaos eine irgendwie geartete Struktur abbildet. Schönheit an der Kippe von Ordnung und Chaos, an der Kippe von Leben und Tod, von Blüte und Verwelkung. Finde ich ein sehr faszinierender Gedanke. Gut, wenn wir an diesem Punkt bleiben, dann könnten wir nun versucht sein, mit den Denkern der griechischen Antike, den neuzeitlichen Philosophen wie Hume und Kant entgegenzuhalten, also Freunde, euer Projekt, die Schönheit ins Subjekt zu verlagern, also ins Auge des Betrachters in allen Ehren. Aber so wird das nichts. Schönheit ist durchaus etwas, was an den Objekten festzustellen und wahrzunehmen ist, ja, was man sogar messen kann, weil Schönheit etwas mit Proportion, mit Harmonie, mit Balance, mit Gleichgewicht zu tun hat. Hier scheint sich ein kaum auflösbarer Konflikt aufzutun. Wer hat nun recht? Die Neuzeit, die Schönheit versubjektiviert hat, oder die griechische Antike, einschließlich der Renaissance und der Kunsttheorie des 15. und 16. Jahrhunderts, oder die neuzeitliche Philosophie, die eben die Schönheit ins Subjekt verlegt. Tja, was wäre die Antwort? Meine Antwort lautet, beide haben ein bisschen recht, aber keiner so richtig. Ich glaube, dass wir gut daran tun, deswegen habe ich den kleinen Umweg über die griechische Antike gewählt, dass wir noch einmal diese Spur aufgreifen, die uns zum Eros geführt hat. Platon beschreibt in seiner Philosophie der Schönheit und des Eros den Eros als eine vermittelnde Kraft, als etwas, das zwischen Mensch und Welt interagiert und das uns Menschen in die Lage versetzt, das Göttliche zu gewahren und uns selber auf das Göttliche hinzubewegen. Im gleichen Zusammenhang sagt Platon einmal, wer mit dem Göttlichen und Schönen umgeht, wird selbst göttlich und schön. Und das Kraft des Eros, der als Vermittler zwischen Mensch und Welt die Brücke baut, diesen kleinen Grenzverkehr regelt. Und diese Spur finde ich faszinierend und möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal aufgreifen, weil meine Antwort auf die Frage ist, ist die Schönheit nun subjektiv zu verorten oder objektiv finden wir sie im Auge des Betrachters, oder in der Harmonie der Objekte? Ich glaube, dass wir diese Frage am besten beantworten, indem wir sagen, weder noch, sondern die Schönheit ist im Zwischenraum. Sie ist zwischen dem Objekt und dem Betrachter. Sie ereignet sich, wo es zu einem Gespräch, zu einer Konversation, zu einer echten Begegnung von Mensch und Welt oder von Mensch und Kunst oder wie auch immer kommt. Und wo es zu dieser echten Begegnung kommt, da, meine Damen und Herren, kann die Kunst ihr Potenzial zur Rettung der Welt, kann die Schönheit ihr Potenzial zur Rettung der Welt wirklich zur Geltung bringen. Um Ihnen das zu illustrieren, möchte ich zum Ende ein Gedicht zitieren, das sicherlich einige von Ihnen kennen. Es stammt aus der Feder von Rainer Maria Rilke. Er hat es geschrieben im Jahre 1908 in Paris und in seinen neuen Gedichten veröffentlicht. Und es trägt den Titel Achaischer Torso Apollons. Dieses Gedicht lautet wie folgt. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.